ARD. Unter dem Gras darüber. 31.
Am 30. April 1945 wurden wir auf freier Strecke in der Nähe von Tutzing, unweit der Brauerei, vielleicht war es noch einen Kilometer zur Brauerei Tutzing, von amerikanischen Truppen befreit. Mein Gewicht war 37 Kilogramm. Die Amerikaner haben uns registriert. Zwei Tage später kamen wir in eine ehemalige Schule für prominente Nazikinder. Ein Teil dieser Schule wurde als provisorischer Krankenbau errichtet. Da ich mir geschworen habe, nie mehr deutschen Boden zu betreten, fuhr ich, nachdem ich mich erholt habe, 4 Wochen später in meine Heimat. Ja, und so in meinen Schwur, nie mehr deutschen Boden zu betreten, angesichts dessen, was passiert ist, habe ich deshalb nicht eingehalten, weil ich dann in meiner Heimatstadt einer Deutschen begegnet bin, die 1938 wegen ihrer Zugehörigkeit zur sozialistischen Jugend und weil sie einen jüdischen Professor gegen die Angriffe der Nazi-Schüler verteidigte, aus der Schule hinausgeworfen wurde, war während des Krieges dann im Arbeitsdienst, dann in meiner Heimatstadt, in einem Gemüsegroßhandel eingesetzt, hat privat Englisch gelernt, hat britische Kriegsgefangene, die einmal in der Woche zum Gemüsefassen kamen, in Begleitung eines Wehrmachtssoldaten, mit BBC-Nachrichten versorgt über die militärische Lage, hat Skizzen angefertigt und sie war für mich eine Heldin, hat mir gut gefallen. Unsere Tochter wurde noch in meiner Heimatstadt geboren und meine spätere Frau, die ich erst in Unterfranken geheiratet habe, versicherte mir, dass Deutschland nach dem, was passiert ist, ausgezeichnete Chancen hat, eine Demokratie zu werden.
Ja, ich heiße Stefan Wolf, bin geboren am 6. November 1937 in Thüringen und meine Biografie begann 3 Tage bevor ich geboren wurde. Sie begann damit, dass am 3. November 1937 mein Vater von der Gestapo wegen illegaler antifaschistischer Tätigkeit verhaftet wurde. Er wurde des Hochverrats angeklagt und freigesprochen und anschließend in Schutzhaft genommen, wie man das nannte, und sofort in das Konzentrationslager Buchenwald überführt, wo er bis 1945, also 7,5 Jahre, inhaftiert war. Und dort sah ich erstmalig meinen Vater. Wir wurden in der Nähe des Konzentrationslagers in einer SS-Siedlung untergebracht, in der die gehobenen Wachmannschaften lebten. Die waren inzwischen von den amerikanischen Besatzungstruppen in Haft genommen worden. Und am folgenden Tag führte mein Vater meine Mutter und mich durch das damalige Konzentrationslager. Ich sah, und das werde ich mein Leben lang in Erinnerung behalten, die Leichenberge vor dem Krematoriumsgebäude. Wie man uns erklärte, waren das keineswegs Häftlinge, die durch Drangsalierungen der Wachmannschaften ihr Leben verloren, sondern das waren die Häftlinge, die sich nicht beherrschen konnten und sich auf die reichlichen Lebensmittelmengen, die die amerikanischen Soldaten in das Lager brachten, stürzten und an den Folgen dieser übermäßigen Ernährung starben. Die Leichen waren ausgezehrt, wie man dies auch von anderen Bildern aus Konzentrationslagern kennt. Ich begriff auch als Kind, dass es hierfür eine Verursachung gab. Und der Inbegriff dessen war für mich Hitler. Und ich kann mich erinnern, dass ich in Büchern die Seiten rausriss, wo das Bildnis Hitlers enthalten war, also in brutaler Weise dieses Druckerzeugnis beschädigte oder zerstörte, um da nun meine Wut zum Ausdruck zu bringen.
Als der Krieg zu Ende war, war ich 2 Jahre alt. Es gibt eine einzige Erinnerung an diese Zeit. Die hat mir auch niemand erzählt, die weiß ich selber noch, ich sehe auch noch die Bilder. Als ich 2 Jahre alt war, hatte ich eine Puppe, die hatte große blaue Augen. Mit der habe ich am liebsten gespielt, die hieß Elisabeth. Und eines Tages kam ich in das Zimmer rein und Elisabeth hatte keine Augen mehr. Und dann habe ich geschrien wie verrückt und habe gesagt, es ist wieder Krieg, es ist wieder Krieg. Und passiert war Folgendes, mein kleiner netter Cousin hatte meiner Puppe Elisabeth die Augen ausgedrückt. Und in irgendeiner Weise habe ich das mit Krieg verbunden. Ich weiß auch nicht, mir hat niemand erzählt, dass im Krieg die Leute keine Augen mehr haben. Aber ich höre mich heute noch schreien, es ist Krieg, es ist Krieg.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich dann zu einer Großtante in Ferien fuhr, die wohnte in Lörrach. Und ich erinnere mich an ein Wort. Da war meine Oma dann sehr entsetzt und deshalb habe ich es wahrscheinlich auch behalten. Das schlimmste Schimpfwort war, du Nazi-Verfolgter. Und die Kinder haben sich alle zugerufen, du Nazi-Verfolgter. Das war schlimmer als du Arschloch oder so. Und da war ich aber schon 4 Jahre alt, also da war der Krieg gerade schon zu Ende.
Wir mussten nach dem Krieg in einen Film gehen, von den Amerikanern aus, die Amerikaner haben das angeordnet. In Weilheim war ich da noch und in München war es aber auch nicht anders. Und dann musste man sich diesen fürchterlichen KZ-Film anschauen mit den Verhungerten und ganz grauenhafte Bilder. Und dann bekam man einen Stempel auf die Lebensmittelkarte. Und nur wenn der Stempel drauf war, hat man seine Lebensmittel beziehen können.
Ich habe auch einen richtigen Nervenzusammenbruch praktisch. Dann gehabt, nachdem ich das alles gesehen habe und gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein.
Meistens hat jeder gesagt, das haben wir ja nicht gewusst. Und es war auch so.
Was ich erlebt habe und was mich also doch, wie man heute sagt, sehr frustriert hat, war einmal die Tatsache, dass die Menschen das, was wir erzählen wollten, überhaupt nicht interessiert hat. Vater hat gesagt, Burm, erzählt, was los war. Die Menschen müssen das wissen, es hat keinen interessiert. Und auch in der Schule, wenn es zu einem Streit kam, war ich auch wieder der Jud.
Wenn man was gesagt hat, ja, wir haben auch sehr viel mitgemacht, nicht?
Ich habe kaum jemandem erzählt, dass ich Jude bin. Weil entweder haben sie ein gewisses Mitleid mit mir gehabt, das mehr unangenehm gewesen, ne? Oder aber sie haben mich als Juden abgelehnt oder so. Ich habe das ganze Thema verdrängt und ich konnte zunächst mal weder mir noch meinen beiden Schwestern das verzeihen, dass wir so wenig für unsere Eltern tun konnten. Hat dann 15 Jahre gedauert, bis ich wieder Kontakt aufgenommen habe. Also meine jüngere Schwester, die hat mich, das habe ich jetzt festgestellt, ich glaube, die an den Briefen und an der Korrespondenz, die hat mich jahrelang gesucht über das Rote Kreuz. Und ich hatte auch schon die Adresse, da war ich noch in der britischen Armee in Kassuria. Und ich wollte nicht, ja, ich wollte mich nicht melden, ja. Ich habe das alles verdrängt, ja, weil ich ihr, genauso wie mir, den Vorwurf gemacht habe, nicht genug getan zu haben, um meine Eltern zu retten.
Das ist ganz was Merkwürdiges, nicht? Dass man Schuld hat, weil man überlebt hat, weil man raffinierter war als alle anderen, nicht?
Die Träume werden mich vielleicht nicht verlassen. Die sind noch heute. Diese Albträume, muss man sagen, Das kommt wieder. Und ein paar Mal ist mir schon passiert, dass meine Frau sagt, du hast geschrien in der Nacht.
Ich bin zum Beispiel jeden Tag Montag bis einschließlich Donnerstag jeden Abend ins Kino gegangen, manchmal in zwei Filme. Warum? Im Kino habe ich nie an die Vergangenheit gedacht. Und sonst hat sie sich immer aufgedrängt.
Ich kann mich nur erinnern, dass mein Vater in der ersten Nachkriegszeit überhaupt nicht reden wollte. Er hat ja vieles gesehen und erlebt, gerade in Polen, wovon wir nichts wussten. Und nach dem Krieg, da war die Situation so gewesen, dass also unsere wirklich sehr schlimme Armut einfach auch diese Gespräche verhindert hat. Es war ein Kampf ums Überleben. Es waren Gespräche, wo kriegt man was zu essen her, wo kriegen die Kinder ein paar Schuhe her. Wir sind ja nach dem Krieg konsequent barfuß gelaufen in der Zeit, wenn es witterungsbedingt möglich war, außer im Winter. Ja, mussten wir barfuß laufen, weil das einzige Paar Schuhe, das wir besaßen, dann in die Schule angezogen wurde oder eben am Sonntag. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal zu zweit ein paar Sonntagsschuhe.
Mein Vater ist einmal im Warschauer Ghetto gewesen. Aber er hat nichts weiter erzählt, wie die Leute da gelebt haben. Das hat er überhaupt nicht erwähnt.
Natürlich hat man das alles miterlebt. Die Nürnberger Prozesse, die Hinrichtung der Leute, die für einmal die Verantwortlichen waren. Ja. Das waren alles schon beeindruckende Erlebnisse. Dann natürlich das Zusammenleben, die Unterordnung unter die Besatzungsmacht, das Bewusstsein als Deutscher überhaupt keine eigene Bestimmung zu haben. Das waren alles schon unangenehme Gefühle. Ich war damals also, wie alt war ich? 35 Jahre. Da kommt man über solche Dinge leichter hinweg als die Generation vor mir, die hat sich da schon schwerer getan. Meinen Schwiegereltern ist das sicher schwerer gefallen als mir.
Es hat auch dieses Verhalten gegeben, dass sich die Älteren, die ja irgendwo auch Schuld auf sich geladen hatten, dass sich diese Älteren zurückzogen und sich nicht am Gespräch beteiligten. Dass sie sich dem Neuen verweigerten, dass sie also wirklich auf ihrem Standpunkt beharrten.
Übrigens habe ich das Wort Kritik erst nach 45 kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt. Daran können Sie sehen, wie wir gelebt haben.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Nürnberger Prozess so intensiv verfolgt habe. Wissen Sie, man hatte ja ganz andere Sorgen damals. Das ist heute sehr schwer nachzuvollziehen. Aber man musste ja nach dem Krieg wirklich sehen, dass man jeden Tag was zu essen hatte. Und dann waren die Wohnungen waren kaputt zum Teil, nicht? Und fremde Leute waren da drin. Und ja, da hatte man so viel zu tun mit seinem täglichen Leben und hatte ja auch eigentlich kein Geld. Wir haben uns damals überhaupt nicht um Politik gekümmert. Aus meinem ganzen Bekanntenkreis niemand. Ob da Gesetze waren, wo die Homosexuellen noch verfolgt wurden. Das war überhaupt nicht mein Problem. Und dann die Sache mit der Abtreibung, da was heute natürlich alles ungeheuer wichtig ist und man auch verstehen kann. Aber das war doch alles kein Problem für uns. Wir haben uns dafür interessiert, wie schaffen wir das? Wie überleben wir? Meine Mutter hatte keinen Beruf. Mein Vater war in englischer Gefangenschaft. Also da hat uns auch die Judenverfolgung, das hat uns auch nicht interessiert.
Mein Vater sagte immer, wenn du mal 16 bist, dann darfst du ein Jahr nach England und nach Frankreich, um die Sprache zu lernen. Und meine Mutter hat gesagt, mit 16 darfst du einen Tanzkurs machen, kriegst ein schönes Kleid. Das ist alles weggefallen. Da waren die Kinder dann da. Und dann war man mit Kindern beschäftigt und war mit Beruf beschäftigt. Und da gab es dann weder Reisen noch Auslandsaufenthalte. Da gab es nur Arbeit und wieder aufbauen, was kaputt war. Die Dächer waren total kaputt, weil bei uns von der Flak, die war die Stellung in der Nähe bei den Dornierwerken. Und da sind uns dauernd die Flaksplitter ins Dach rein und haben die Platten zerschlagen. Da musste man das alles wieder ein bisschen reparieren. Und die Wände waren gesprungen durch die Luftminen.
Und Berlin, das möchte ich vielleicht noch erzählen. Da sind wir dann durch den Tiergarten.
gepilgert von dort, vom Norden Berlins, in den Westen. Und das ist auch ein Eindruck, den ich eigentlich nie vergesse. Sie wissen ja, den kennen vielleicht den Tiergarten. Die Lunge Berlins, diese wunderschöne Wald mit allen wunderschönen Bäumen und Seen und Anlagen und so weiter. Und das war, ich will nicht sagen ein Schlachtfeld, aber es war ein so eindrucksvolles Bild. Die ausgebrannten Bäume, die leergeschlagenen Flächen, wo die Berliner schon mal wieder ein paar Kartoffeln angepflanzt hatten. Aber vor allen Dingen die sogenannte Siegesallee, das war sehr wichtig. Das Brandenburger Tor war von Weitem noch zu sehen. Da war nur keine Quadriga mehr drauf. Aber sonst schien es noch, und das ist ja auch, hat sich ja auch bestätigt, nicht direkt abrasiert, wie Hitler sagen würde. Aber die Siegesallee, da lagen die Köpfe rum von preußischen Königen und Generalen. Und hier lag mal ein Arm und da mal ein Podest oder so. Und da zogen wir also lang mit unserem Wägelchen und unserem Hunger und unserer ganzen Armut und Elend. Und da kam mir in den Sinn, es gab ein Lied in den Befreiungskriegen bei Napoleon, den Schriftsteller weiß ich nicht, er ist auch nicht so bekannt. Da hieß es dann, mit Mann und Ross und Wagen hat euch der Herr geschlagen.
Ab Hansaring, also das ist die frühere mittelalterliche Stadtumwallung von Köln, von da an war nichts mehr zu erkennen. Man hörte nur den Pfiff der Trümmerbahn von irgendwoher, die mit ihren, wie nennt man das, Loren, den Schutt abtransportierte nach Süden in der Nähe des Stadions, in den Stadtpark, wo der Monte Clamotte davon gebaut worden ist oder der Adenauerberg. Und dazwischen ragten dann, grüßten einander die Ruinen der Kirchen, die sonst überhaupt nicht miteinander zu kommunizieren waren. Kunibert, Maria Himmelfahrt, Andreas, Dom, Minoritenkirche, die waren alle zueinander gerückt, als ob sie sich die Hand geben wollten. Alle kaputt, alle wie arme Schwestern aus einem ehemaligen vornehmen Hause, die ruiniert waren und auf die Trümmer ihres Besitzes guckten. Und es war keine Straße mehr zu erkennen. Nur Ruinen. Mal höher, mit leeren Fensterhüllen, mal völlig zusammengesackt, mal eine ganze Fassade. Manchmal hing da noch ein Waschbecken in der Luft. Ich habe das nie vergessen. Bin dann zu meiner Freundin gegangen, der Grete Prenger. Die wohnte auf der anderen Rheinseite in Deutz. Das war erhalten geblieben. Und dann saßen wir da wieder, wie im Frieden, auf einer hinreißenden großen Terrasse in Altbauräumen, klassizistisch, mit dem Blick, wo man früher den Blick auf die Stadt hatte, hatte man jetzt den Blick auf die Trümmer.
Gleich nach dem Kriegsende mussten wir morgens immer um 7 Uhr vorm Haus antreten. Und jeder, der eine Schippe oder irgendetwas hatte, womit man was bewegen konnte, musste das mitbringen. Es gab ja noch damals diese Hausobleute. Wir hatten ja in jedem Block so Blockwart und dann gab es in jedem Haus einen, der Hausobmann war. Und nun war das natürlich keiner mehr, der Partei der NSDAP angehörte, sondern irgendeiner, der entweder aus dem KZ gekommen war oder der sagte, er sei Kommunist früher gewesen oder unbelastet. Und der sorgte dafür, dass um 7 Uhr angetreten wurde und dann wurde auseinanderdividiert. Wer ist belasteter von der NS-Geschichte? Und die mussten als Erste und die wurden für die schwerste Arbeit eingeteilt und dann kamen die anderen. Nun darf man nicht vergessen, die meisten Männer waren ja in Gefangenschaft oder als Kriegsversehrte nach Hause gekommen. Es blieben eigentlich nur Frauen für diese schwere Arbeit übrig. Und wie das eben damals noch so war, leitende Funktionen wurden immer Männern anvertraut. Nicht? Man meinte, die könnten vielleicht besser organisieren oder ich weiß nicht, was für Vorstellungen man noch hatte. Aber zumindest hatten die besseren Positionen dann sehr schnell die Männer. Und Frauen machten diese Arbeit nicht, weil sie nun wieder aufbauen wollten, sondern weil es die Karte 1 gab. Das war die beste Lebensmittelkarte. Da gab es also mehr Fett, da gab es auch mehr Fleisch und anderes, wenn es mal Fleisch gab. Und die Lebensmittel konnten das Überleben sichern.
Ich erinnere mich noch an die Ziegelei in Lochhausen, wo die Frauen diese schweren, dreckigen Ziegelsteine auf Lohren heben mussten. Natürlich gab es da auch einen Mann, aber der war dann der Vorarbeiter. Ja, die Frauen waren ja alle bloß Hilfsarbeiter. Und oder in einer Kerzenfabrik oder in einer Reinigung oder in einer Textilfabrik. Und es stank. Es gab ja doch keine Schutzgesetze. Es gab keine Absaugvorrichtung. Es gab einfach nichts. Ja, heute kann sich niemand vorstellen, dass ein Raum nicht im Klima so ist, dass das also einigermaßen arbeitszuträglich für den Menschen ist. Es gab halt nichts. Und es hat gestunken und geraucht und war dämpfig und heiß und feucht und dreckig. Büros waren ja noch nicht so sehr viele. Und ich erinnere mich sehr gut, wenn man heute von Streiks redet, dann denke ich, haben diese Streiks ganz andere Qualitäten. Ich erinnere mich sehr gut an einen der ersten großen Streiks in München. Der Königsplatz war schwarz von Menschen. Schwarz von Menschen. Da war ja noch also gepflastert, nicht jetzt, diese Wiesensituation. Und um was ging es? Es waren Männer, Frauen, Kinder, Angestellte, ich denke auch leitende Angestellte, Arbeiter. Es ging um die Aufhebung des Brotpreises von 50 Pfennig. Und jeder wusste, wenn der Brotpreis mit 50 Pfennig kippt, dann geht das Preisniveau schlagartig in die Höhe. Und da waren dann eigentlich die Frauen schon sehr erheblich engagiert, denn sie waren ja auch diejenigen, die mit dem bisschen Lebensmittel versuchen mussten, die Familie zu ernähren.
Wir haben die Raucherkarte verkauft. Man hatte ja Anspruch da auf diese Raucherkarte. Dann gab es jeden Monat eine Flasche Schnaps, den haben wir verkauft auf dem schwarzen Markt. Und dann sind wir jede Woche auf dem Bauernhof meines Onkels dann gefahren und haben da Lebensmittel geholt, ja, und haben zusehen müssen, dass wir die durch die Kontrollen kriegten. Das waren ja sehr strenge Kontrollen auf den Bahnhöfen. Der Winter 46, 47, der war so wahnsinnig kalt und da sind in Berlin eine Menge Leute erfroren.
Meine Mutter hat Handschuhe, von denen sie noch sehr viele hatte, die Finger abgeschnitten und dann die Handschuhe haben wir angezogen. Und warum? Weil es so kalt war, dass an den Türklinken von Messing oder Metall man sonst sich sofort die Hände erfroren hätte. Sie hat nicht alle Finger abgeschnitten, sondern nur von einigen, für die was tun mussten. Wenn man zum Beispiel in der Küche oder ich habe nachher in einem kleinen Laden gearbeitet als Verkäuferin, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da musste man ja Geld zählen oder so und dafür hat sie die Finger abgeschnitten. Das weiß ich noch, weil das so grotesk ist, nicht? Und gekocht, ich weiß gar nicht mehr womit eigentlich, denn es gab ja weder Licht noch Gas oder irgendwas. Wo weiß ich nicht mehr womit, aber jedenfalls hat sie immer eine dünne Suppe gekocht, denn sie hat aus Kartoffelschalen, die wir vom Nachbarn beim Amerikaner ganz heimlich in der Nacht oder so, haben wir Kartoffelschalen aus den Mülleimern geholt. Und davon hat sie eine Suppe gekocht und ein paar Kräuter aus ihrem an sich sehr schönen Blumengarten, hatte sie da aber, Petersilie und sowas reingetan, das war unsere Nahrung. Und für den Winter 45, 46 bekamen wir pro Nase einen Zentner Kartoffeln, die waren aber faul. Also wir hatten eben eigentlich sozusagen nichts.
Dann sind wir Rüben stehlen gegangen, mit Futterrüben, und die haben im Waschkessel eingekocht und aus dem eingekochten Rüben dann Schnaps destilliert, war strengstens verboten. Und wir mussten alles verrammeln, weil das roch ja ziemlich stark, und dann abgefüllt und wieder bei den Bauern verhamstert. Und da kriegt man dann mal wieder ein bisschen Mehl oder ein paar Eier.
Die Schwarzmarktzeit haben wir in Berlin an großen Plätzen erlebt, und zwar am Alexanderplatz, am Potsdamer Platz,
immer da, wo man mit Verkehrsmitteln schnell hinkam und zur Not auch schnell wieder wegkam, durch die U-Bahn oder Ähnlichem. Und in dieser Zeit haben wir also viel gehandelt. Das heißt, auch während meiner Schulzeit sind wir Hamstern gefahren. Also außen an den Wagen angeklammert, obwohl man eine Fahrkarte hatte, weil nämlich nicht so viel fuhren. Es gab da übrigens eine schöne Umdichtung. Ich weiß nicht, ob das jeder heute noch kennt. Den Chattanooga Choo Choo. Dieses gibt's ja auf Deutsch. Der fängt an, morgens fährt der Zug an Pape Straße vorbei. Mittags ist die Einfahrt Hallensee noch nicht frei. Nachts in Wusterhausen lässt du dich entlausen und verlierst den Koffer noch dabei. So fährt man heute von Groß-Berlin nach Kötzschenbroda. Und dann und wann kommt man vielleicht auch mal an. Also, den Humor hatten die Berliner nicht verloren. Man kann nicht nur immer trauern. Das geht auch nicht. Man muss sich selber am Schopfe packen und aus der Situation rausziehen. Da hilft kein anderer. Und das haben wir versucht zu machen. Und uns auch Mut gemacht.
Ich weiß noch genau, wie meine Mutter, die natürlich eine Frau des vorigen Jahrhunderts und eine absolute Dame und so weiter. Und dann hat es mal furchtbar geregnet. Und vor der Villa war so ein Plateau, bevor der Garten anfing. Und da waren große Pfützen. Und da sind meine Kinder, die ja 7, 10, 4 und 3 waren sie. Da sind die rausgelaufen und haben so richtig in den Pfützen gebatscht. Das kann man so verstehen, dass Kinder nicht. Und meine Mutter war entsetzt und sagte, wie kannst du dich darüber freuen? Wie kannst du das erlauben? Sie haben doch nichts anzuziehen. Natürlich hatten sie nichts. Aber schließlich und letztlich waren es ja Kinder. Und nun ihnen jede Freude zu verbieten, das habe ich nicht gemacht.
Also ich glaube, wenn ich ein Bild malen sollte zum Thema Krieg, dann würde ich etwas ganz Bestimmtes malen, was bei der Flucht passiert ist, aus Oberschlesien zu den Großeltern nach Halberstadt, also quer durch Deutschland. Das war im Januar 1945, wo es unglaublich kalt war. Wir mit dem letzten Bus und den letzten Zügen aus Oberschlesien rausgekommen sind. Und in dem Abteil hat unter anderem, also wir haben ja übereinander und nebeneinander gesessen, ganz gedrängt, hat eine Familie mitgesessen, das heißt auch nicht der Mann, sondern die Frau und die Kinder, mit denen meine Eltern befreundet waren. Und die Frau hat ein ganz kleines Baby gehabt. Und die ist so kopflos gewesen bei der ganz kurz angerannten Flucht, dass sie gar nicht Windeln und Sachen für das Baby mitgenommen hat, sondern hat in ihren Koffer ihr Silberbesteck gepackt. Abgesehen davon, also selbst wenn sie welche mitgehabt hätte, wäre das Baby wahrscheinlich doch gestorben. Das ist nämlich erfroren im Abteil. Und das, was für mich immer so schlimm war dabei und weshalb ich auch immer gesagt habe, wenn die Rede auf Krieg kam oder wie dann später die Wiederbewaffnung hier kam und die ganzen Diskussionen waren, ja, dass ich immer gesagt habe, ich bin in jedem Fall gegen jede bewaffnete Auseinandersetzung und gegen Krieg, weil ich die Kinder, die ich mal mir wünsche, nicht auf den Bahndamm werfen möchte. Also sie hat das Kind praktisch aus dem Fenster werfen müssen auf den Bahndamm, weil der Zug nicht angehalten hat und weil außerdem alles auch so tief gefroren war, dass man gar kein Grab hätte graben können. Also für mich so als Symbol von Krieg ist das eben so, dass du deine Kinder nehmen musst und aus dem fahrenden Zug rauswerfen musst und da liegen lassen musst, ja.
Eine schreckliche Szene habe ich dann etwas später, als wir dann nach Württemberg geflüchtet waren, mal erlebt. Da hatten wir zwei winzige Dachkammern. Und die eine Kammer, da waren die Kinderbetten, zwei hatte ich auf kleine Bettchen hatte ich aus Bezugschein bekommen und zwei, das waren so übereinander zu stellende Betten aus einer Jugendherberge. Und ich war in dem vorderen Zimmer und hörte, was die da sagten. Und da sagte der Kleinere, glaubst du nicht, dass böse, böse Russen wiederkommen? Und darauf sagte der Siebenjährige, Nein, die kommen hier nicht mehr. Die tun uns auch nichts. Wir haben ja nichts mehr. Worauf der Kleine sagte, sie tun uns aber weh. Das habe ich nie vergessen. Die hatten also irgendwo die Vergewaltigung mitgekriegt.